Nicht alleine da. Erzähl uns doch ein bisschen, was du so machst, wo du wohnst.
Das ist einfacher, als zu erzählen, wer ich bin. Von dem her, ich wohne in Düdingen. Ich bin mit meiner Frau hier und mit meinem Sohn, meiner Tochter. Mein Sohn ist 4,5 jetzt und meine Tochter ist 2-jährig. Arbeite ich in der Vineyard Bern als einer der Pastors dort und gebe einen Tag pro Woche noch Schule. Im Gallais Saint-Croix in Fribourg als Geografielehrer. Genau.
Und du bist nicht unbekannt hier in FG Murten?
Wir sind vor einigen Jahren sind wir hier gewesen. Es muss rund 16, 17 Jahre ist das jetzt her, als wir hier in der FG Murten waren. Das war noch zur Zeit von Erwin Imfeld. Als Erwin dann weitergezogen ist, sind wir auch weitergezogen. Wir sind dann eben, seit rund 10 Jahren sind wir in der Vineyard Bern. Und es ist für mich oder für uns immer auch ein bisschen das Heimkommen. Also effektiv. Also unser Herz ist immer noch, ein Teil von unserem Herz ist immer noch verbunden hier mit Murten und Treffen gegen Murten. Weil es eine Zeit war, wo es einfach unser Zuhause war hier.
Merci. Und noch eine letzte Frage, um dich noch ein bisschen persönlich kennenzulernen. Was würdest du sagen, was ist eine Leidenschaft von dir?
Jetzt wäre es einfach zu sagen, Jesus. Aber es ist, also eine Leidenschaft von mir ist definitiv gemeint. Weil es ist vor vielen Jahren, hat mir Gott mal ganz eine grosse Liebe gegeben für seine Gemeinde. Und wie wir alle wissen, die Gemeinde ist nicht perfekt. Die Menschen, die da sind, wir sind alle mit Fehlern da, wir sind alle mit Lasten da und so weiter. Aber genau das liebe ich an der Gemeinde von Jesus, weil er sie auch liebt. Nicht perfekt, sondern mit allen Ecken und Kanten, die Menschen da mitbringen. Und das ist schon eine von meinen grossen Leidenschaften.
Gut, ich würde gerne noch für dich beten.
Ja, sehr gerne.
Bevor du uns zur Predigt haltest. Herr, ich danke dir für David. Danke, dass du ihn hierher geschickt hast, dass er heute von dir erzählen kann. Und ich bitte dich einfach auch, dass unsere Herzen dürfen offen sein für dein Wort, das der David auch weitergeben will. Herr, bitte segne du ihn in der nächsten Zeit und besonders jetzt in der Predigt. Amen.
Amen. Versteht jemand kein Schweizerdeutsch? Ist jemand froh, wenn ich Hochdeutsch spreche? Okay, nicht? War das ein Joke? Gut, okay. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Ernsthaft? Gut, das mache ich gerne. Klar, auf jeden Fall. Es ist für, effektiv, wie ich das vorhin gesagt habe, es ist für uns ein bisschen, für mich und meine Familie, ein Nachhausekommen, viele bekannte Gesichter. Und wenn ich die Gesichter so sehe, dann ich bin nicht in einem Gebäude zu Hause, sondern in diesen Gesichtern, in die ich sehe und die mir etwas bedeuten oder die mir vor vielen Jahren mit uns auf dem Weg gewesen sind. Und es fühlt sich wirklich so an, als kommt man zurück so in eine Familie. Denn letztendlich sind wir in der Gemeinde, egal wo, gehören wir zu einer Familie. Und deshalb, ich habe mich riesig gefreut, zurückzukommen, altbekannte Gesichter zu sehen, aber genauso freue ich mich natürlich über neue Gesichter. Ich bin begeistert über die jungen Menschen, die einen oder anderen waren anscheinend bei mir auch in der Schule, gell? Andrea ist vorhin gekommen, ich glaube, du hörst das viel, aber ich war bei dir in der Schule und ich so, okay, sag mir deinen Namen und dann kommt es dann schon wieder. Und das freut mich einfach, bei euch zu sein und euch dienen zu dürfen. Die Predigt von heute, die königliche Barmherzigkeit, so habe ich meinen Predigttitel von heute genannt. Wenn man mich fragen würde, welches so die großen Themen in der Bibel sind oder so das, beziehungsweise von Gott sind, dann würde das Thema Barmherzigkeit wäre für mich eines der vordersten Themen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte, so singt König David in Psalm 103, Vers 8 von seinem Gott. Aber was bedeutet Barmherzigkeit? Michelle hat ein Video gezeigt und hat gesagt, hey, ich habe mir Gedanken gemacht, was bedeutet eigentlich Barmherzigkeit? Wer nicht christlich sozialisiert ist, für den ist Barmherzigkeit wahrscheinlich eher ein veralteter Begriff. Oder gerade wenn man liest im Alten Testament, barmherzig und gnädig ist der Herr, von großer Güte. Das sind toll klingende Begriffe, aber was meinen sie eigentlich? Die verschiedenen hebräischen und griechischen Begriffe, die mit unserem deutschen Begriff Barmherzigkeit übersetzt werden, stehen für Haltungen und Handlungen, die wir auch heute noch dringend brauchen. Barmherzigkeit ist ein Ausdruck von der Zuwendung von Gottes Liebe an die Menschen. Es ist die Haltung von Jesus vor allem gegenüber Schwachen, materiell Benachteiligten, Witwen, Waisen, Ausländern. Barmherzigkeit ist eine Wesenseigenschaft von Gott. Und Jesus hat eines deutlich gemacht: Wer den Armen dient, der dient Gott. In Römer 12, Vers 1 schreibt Paulus: Weil ihr Gottes Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, mit eurem ganzen Leben für Gott da zu sein. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist die angemessene Antwort auf seine Liebe. Diese Verse machen eines deutlich: Barmherzigkeit ist kein Konzept, sondern ein Lebensstil, der zu einer Wesenseigenschaft von jedem Mensch werden soll. Wenn es dir ein Anliegen ist, Menschen in deinem Umfeld mit Gott bekannt zu machen oder Gott sichtbar oder zugänglich zu machen, dann kommst du um diesen barmherzigen Lebensstil nicht herum. Aber zuerst sind wir Empfangende von dieser Barmherzigkeit. Das ist die eine Seite. Aber erst im Weitergeben und Ausleben gewinnt Gottes Barmherzigkeit in unserem Leben die wahre Bedeutung und die wahre Kraft. Und das hat auch der eingangs gezeigte Clip gezeigt. Es gibt nicht nur im Neuen Testament, sondern auch im Alten Testament eine wunderbare Geschichte, aus der wir beides lernen können. Von einem Mann, der Barmherzigkeit an seinem Mitmenschen ausgelebt hat, und einem Mann, der lernen musste, diese Barmherzigkeit zu empfangen. Und zwar ist es die Geschichte von Mephibosheth. Mephi was? Mephi wer? Werden wahrscheinlich einige sich fragen. Diese Geschichte von Mephibosheth, die steht in 2. Samuel 9 und wir werden sie jetzt gemeinsam lesen. Clip ab.
David beschenkt den Sohn Jonathans. David begann nachzuforschen, ob noch jemand von Sauls Familie lebte. Ich möchte ihm Gutes tun und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe, sagte er. Am Königshof Sauls hatte ein Diener namens Ziba gearbeitet. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn: Bist du Ziba? Ja, mein Herr, antwortete der Mann. David erkundigte sich: Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm Gutes tun, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Ziba erwiderte: Ein Sohn Jonathans lebt noch, er kann nicht mehr richtig laufen. Wo ist er? Wollte David wissen. Ziba antwortete: Er wohnt bei Machir, einem Sohn Amiels, in Lodabar. Sofort ließ David ihn an den Königshof holen. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor den König trat, verbeugte er sich tief und warf sich vor ihm zu Boden. Du bist also Mephibosheth, sagte David. Ja, ich bin dein ergebenster Diener, antwortete er. David ermutigte ihn: Du brauchst keine Angst zu haben. Dein Vater Jonathan war mein bester Freund, und ich will dir, seinem Sohn, etwas Gutes tun. Ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch isst. Erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief: Womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. David rief Ziba, den Diener Sauls, wieder zu sich und erklärte ihm: Ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie seinem Enkel Mephibosheth vermacht. du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines früheren Herrn, soll täglich mein Gast sein und bei mir am Tisch essen, als wäre er mein Sohn. Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König: Ich bin dein ergebener Diener. Ich werde alles ausführen, was du, mein Herr, mir befohlen hast. So wurden alle, die zu Zibas Familie gehörten, Mephibosheths Diener. Mephibosheth, der nicht mehr richtig laufen konnte, wohnte in Jerusalem und aß jeden Tag mit König David zusammen. Er hatte einen kleinen Sohn namens Micha.
Eine sehr berührende Geschichte. Und vielleicht ist sie uns nicht so bekannt, weil sie so im Schatten von bekannteren Geschichten steht. Und ich möchte mit euch diese Geschichte der Barmherzigkeit ein bisschen näher anschauen und darüber nachdenken, was sie uns heute zu sagen hat. Wer eine Bibel oder eine Bibel-App dabei hat, heute haben ja die meisten Bibel-Apps oder ihr iPhone dabei, der darf gerne mitlesen. Wir werden uns näher mit diesem Text auseinandersetzen. Und du wirst sehen, dass dieses Leben oder das Leben von Mephibosheth mehr mit deinem eigenen Leben zu tun hat, als wir das vielleicht auf den ersten Blick erwarten können. Seid ihr dabei? Go for it! Das Erste, was uns an der Geschichte von Mephibosheth auffällt, ist seine Verletzung. Das heißt, zweimal, er konnte nicht mehr richtig oder kann nicht mehr richtig laufen. Vermutlich ist er an beiden Beinen gelähmt gewesen oder zumindest schwerst behindert. 5 Kapitel vorher lesen wir in 2. Samuel 4, Vers 4 den Grund für diese Verletzung. Da steht, zu dieser Zeit lebte noch ein Enkel von König Saul, Mephibosheth, ein Sohn Jonathans. Er war 5 Jahre alt gewesen, als die schreckliche Nachricht von Sauls und Jonathans Tod aus Jezreel eintraf. Seine Amme hatte den Jungen genommen und war geflohen. Doch in der Hetze hatte sie ihn fallen lassen. Und seither konnte er nicht mehr richtig laufen. Was für ein Schicksalsschlag. Fallen gelassen. Und aus diesem Umstand entstand eine schlimme Verletzung. Bist du auch schon mal enttäuscht oder verletzt worden von einem anderen Menschen oder einem Umstand? Fallen gelassen? Ist es nicht häufig so, dass wir plötzlich so ein Gefühl entwickelt, als hätte Gott uns fallen lassen? Was ist die Folge? Eine Folge kann sein, dass wir Gott gegenüber misstrauisch und unter Umständen bitter werden. Gott, warum hast du das zugelassen? Kennst du das auch? Ich kann mir gut vorstellen, dass auch Mephibosheth mit solchen Gedanken gekämpft hat. Mit 5 Jahren fallen gelassen worden und er war noch nicht mal selber schuld. Bedürftig, verletzt, abhängig für sein ganzes Leben, ein Krüppel. Und als wäre es damit noch nicht genug gewesen, gleichzeitig hat er auch noch seinen Vater Jonathan und seinen Großvater Saul verloren. Hörst du dieses einsame und verzweifelte innere Schreien von Mephibosheth in all diesen Jahren? Gott, warum hast du das zugelassen? Was habe ich dir getan, dass ich das erleiden muss? Und letztlich liegt er da, fallen gelassen, verletzt, verbittert, allein, gedemütigt, entwürdigt, bedürftig, entwertet. Und genauso gibt es vielleicht auch in deinem Leben Verletzungen und Enttäuschungen, wo du von Menschen oder von Umständen verletzt oder fallen gelassen worden bist. vielleicht nicht körperlich, vielleicht in deiner Seele, wo es eine tiefe Spur hinterlassen hat, vielleicht wie bei Mephibosheth schon über Jahre und vielleicht sogar Jahrzehnte. Wir haben heute unsere Kids dabei, 4,5 und 2 Jahre. Meine Frau und ich haben 13 Jahre lang auf Kinder gewartet. Wir haben alle Untersuchungen gemacht, die man sich vorstellen kann. Alle Ärzte haben gesagt, wir wissen leider nicht, warum sie keine Kinder kriegen. Es sollte eigentlich klappen, alles müsste funktionieren. Aber wir bekamen keine Kinder. Wir haben in dieser Zeit 5 Kinder verloren. Eine Schwangerschaft waren Zwillinge und wir waren beim Arzt und die 2 Herzen haben geschlagen und wir waren überglücklich vor Freude und haben gedacht, hey, jetzt schenkt uns Gott doppeltes Glück, weil wir all die Jahre gewartet haben. Und einigen Wochen später, als wir beim Arzt waren, hat er gesagt, ich muss Ihnen leider sagen, dass die beiden tot sind. Könnt ihr euch vorstellen, wie man sich so in einem Moment fühlt? Diese Hochs und Tiefs, fallen gelassen von Gott, enttäuscht, verletzt. Wie muss sich dieser Mephibosheth gefühlt haben? Zu was können solche Verletzungen führen? Und damit komme ich zum 2. Punkt. Bei Mephibosheth hat diese Verletzung zu einem Gefühl der Minderwertigkeit geführt. In Vers 8 lesen wir nämlich, erneut warf sich Mephibosheth vor dem König zu Boden und rief, womit habe ich deine Freundlichkeit verdient? Ich bin es doch überhaupt nicht wert. Der hebräische Grundtext ist hier in seiner Sprache noch viel heftiger. Dort steht eigentlich wörtlich, ich bin wie ein toter Hund. Und ich würde mal sagen, wer sich selbst als toten Hund bezeichnet, der hat nicht mehr gerade so wahnsinnig viel Selbstwert. Und es ist in unserem Leben nicht häufig auch so, wir werden enttäuscht und verletzt und es greift irgendwie unsere Identität und unseren Selbstwert an. Und plötzlich entwickelt man einen Minderwert, der oft in einer Art Opferrolle endet. Wisst ihr, ich bin immer wieder mal geplagt von solchen Minderwertigkeitsgedanken. Was mache ich hier bloß? Andere können das viel besser als ich, sind viel talentierter, viel begabter, viel redegewandter. Kennst du das auch? Und das sind ganz schlimme Lügen in unserem Leben. Denn für Gott ist es nicht entscheidend, wie begabt du bist, denn schließlich ist er der Geber dieser Gaben, sondern vielmehr, ob du diese Gaben auch einsetzt. Gedanken der Minderwertigkeit müssten wir energisch von uns weisen, damit sie nicht Kraft gewinnen und unsere Identität als Nachfolger von Jesus angreifen. Je stärker wir diese Wurzeln der Lügen werden und je länger wir diesen Gedanken Raum lassen, desto schwieriger sind sie auszureißen. Wenn wir nämlich diesen Verletzungen und diesen Gedanken zu lange Raum geben, besteht die Gefahr, dass wir wie Mephibosheth an einen Ort der Bedeutungslosigkeit uns zurückziehen. An einen Ort, wo deine Identität, deine Gaben wirkungslos werden. Und damit sind wir auch schon beim 3. Punkt. In 2. Samuel 9, Vers 4 lesen wir nämlich, dass Mephibosheth in Lodabar gewohnt hat. Lodabar heißt wörtlich übersetzt der Ort des Nichts. Und damit ist dieses leere, trockene, unbebaubare Land gemeint. Ein Ort, an dem nichts mehr wachsen kann, ein Ort der Unfruchtbarkeit. Verletzungen und Minderwertigkeit haben oft die Folge, dass man sich zurückzieht an solche Orte der Bedeutungslosigkeit. Deine Seele zieht sich zurück in unfruchtbares Land, wo keine Saat mehr aufgehen kann. An diesem Ort der Bedeutungslosigkeit herrschen Resignation, Schuldgefühle, Scham und Selbstanklage. Auf dieser Grundlage kann nichts mehr Gutes wachsen. Und genau aus diesem öden und verlassenen Ort wird Mephibosheth von König David herausgerufen. Oft braucht es jemand, der dich aus Lodabar herausholt. Die Frage ist, ob ich und du bereit sind, uns aus Lodabar an diesen Königstisch herausrufen zu lassen. Und folgenden Kerngedanken müssen wir unbedingt in seiner ganzen Tiefe verstehen. Das, was dich und mich qualifiziert, an diesen Königstisch sich hinzusetzen, ist nicht das, was du an diesen Tisch mitbringst, sondern das, was der König an diesen Tisch mitbringt. Wenn du heute hier sitzt und du bist nicht perfekt, hey, willkommen im Club. Schön bist du da. Jeder von uns bringt Dinge mit, wo er sich fragt, bin ich überhaupt qualifiziert? Bin ich es wert? Bin ich würdig, an diesen Tisch des Königs zu kommen? In die Gegenwart dieses Königs zu kommen? Die Bibel ist an diesem Punkt ganz klar. Entscheidend ist nicht, was du an diesen Tisch mitbringst, sondern was der König an diesen Tisch mitbringt. Was ist es denn, was dieser König an diesen Tisch mitbringt? Was ist es denn, was dich und mich qualifiziert und einlädt, an diesen Königstisch zu kommen, in die Gegenwart von Gott zu kommen und mit ihm in nächster Gemeinschaft zusammen zu sein? Es ist erstens seine Barmherzigkeit, seine Güte. Wir lesen ein paar Mal in unserem Text, dass David sagt, ich möchte Mephibosheth Gutes tun. Zum Beispiel in den Versen 1, 3 und 7. Im Hebräischen steht dort jeweils der Begriff Hesed, den man auch mit barmherzig übersetzen könnte. Ich möchte ihm Gutes tun, Hebräisch, Hesed, barmherzig sein. Und so mein Versprechen einlösen, das ich Jonathan gegeben habe. Weißt du, ob noch jemand von Sauls Familie lebt? Ich möchte ihm barmherzig sein, damit er Gottes Güte durch mich erfährt. Du brauchst keine Angst zu haben, dein Vater Jonathan war mein bester Freund und ich will dir, seinem Sohn, barmherzig sein. Besonders Vers 3 ist hier interessant, du kannst die Folie sonst noch stehen lassen. Da sagt David, dass Mephibosheth dadurch, dass er ihm Gutes tut, Gottes Barmherzigkeit erfährt. Gottes Barmherzigkeit dürfen wir nicht einfach vergleichen mit ein bisschen lieb sein. Gottes Barmherzigkeit ist von einem ganz anderen Kaliber, als dass wir uns das oft vorstellen. Das hebräische Wort Hesed kann auch bedeuten eine unerwartete Zuwendung. Und genau das ist doch die Definition von Gnade. Eine unverdiente, unerwartete Zuwendung von Gott. Niemand kann sich Gottes Gnade verdienen, egal wie begabt du bist, egal wie fromm du bist, egal was für ein guter Christ du bist, egal wie viel du in der Bibel liest, wie viel du betest, wie viel du anbetest. Das, was dich qualifiziert, in die Gegenwart von des Königs zu kommen, ist seine Zuwendung, seine Liebe und seine Gnade. Nichts anderes. Und weißt du, was mich in dieser Geschichte so bewegt? Die Gnade Gottes, die findet dich immer. Egal wo du bist, egal in welcher Situation du dich befindest. Mephibosheth hat in Lodabar gelebt. Heute würde man sagen, ein Kaff, klein, bedeutungslos, von niemandem beachtet. Gottes Gnade findet dich immer, egal wo du bist und in was für einer Situation du dich befindest. Es gibt keinen Ort auf dieser Welt, der zu trocken, zu weit, zu unbedeutend für Gott wäre, dass seine Gnade dich nicht finden würde. Ich vergleiche die Gnade von Gott sehr gerne mit Wasser. Und wisst ihr, was die besondere Eigenschaft von Wasser ist? Wasser fließt so lange, bis es auch den tiefsten Ort erreicht hat. Und vielleicht befindest du dich so in einer Lodabar-Situation. Lass dich von Gottes Gnade herausholen, denn er möchte dir Gutes tun. Dass David hier so handelt, wie er handelt, ist nicht einfach selbstverständlich. Lesen wir nochmals Vers 3. Ziba, der Diener oder der ehemalige Diener von Saul, beziehungsweise der jetzige Diener von David, der sich auf die Suche nach Überlebenden aus der Familie von Saul macht, kommt zurück und berichtet David: Mephibosheth, ein Sohn Jonathans, lebt noch. Er kann aber nicht mehr richtig laufen. Fokussieren wir uns mal auf diesen zweiten Teil dieses Satzes. Der ist nicht ganz so bedeutungslos, wie das vielleicht scheint. Er sagt hier: Hey, aber David, dieser Mann ist im Fall behindert. Und warum ist diese Information so bedeutungsvoll? Weil wir aus dem kulturgeschichtlichen Kontext wissen, dass eine Behinderung damals als Schande und göttliche Strafe angesehen wurde. Wir lesen das in 3. Mose 21. Diese Information von diesem Diener war also äußerst wichtig. Interessant ist jetzt aber die Reaktion von David. In Vers 4 fragt er: Hey, wo ist er? Die erste Reaktion von David war nicht: Ups, gelähmt? Was könnten wohl die Leute dazu sagen? Das könnte ein Problem werden. David fragte nicht nach dem Wie oder Was. David fragte nach dem Wo. Wo ist er? Wo ist Mephibosheth? David fragt nicht nach irgendwelchen kulturellen, ökonomischen oder sozialen Grenzen, sondern er fragt nach dem Menschen Mephibosheth. Und er will ihn sofort zu sich holen. Auch Gott fragt nicht nach deinen Hintergründen und deiner Situation, auch wenn sie durch Sünde vielleicht selbst verschuldet ist, sondern er fragt immer nach dem Wo ist, wo bist du, wo bist du? Gottes Barmherzigkeit sucht dich immer und lädt dich ein, aus dem Tal der Bedeutungslosigkeit herauszukommen und dich an diesen Königstisch des Überflusses zu setzen. Das Zweite, was dieser König an diesen Tisch mitbringt, ist Zuversicht und Hoffnung. In Vers 7 sagt David zu Mephibosheth: Du brauchst keine Angst zu haben. Und auch diese Aussage müssen wir im Licht des kulturhistorischen Kontextes verstehen. Auch diese Aussage ist nicht ganz bedeutungslos. Mephibosheth hätte eigentlich allen Grund gehabt, Angst zu haben. Warum? Weil es in dieser Zeit üblich war, dass ein neuer König die Herrscherfamilie vor ihm komplett ausgelöscht hat, liquidiert hat. Warum? Er hat übrigens nicht nur den König liquidiert und die Königin, sondern eigentlich das ganze Umfeld. Normalerweise waren alle, die irgendwie Nachkommen waren oder zur Familie oder zum breiten Kreis der Familie gehört haben, wurden liquidiert. Man hat so verhindern wollen, dass sich ein neuer Aufstand von der alten Herrscherfamilie her bildet. Darum ist es in der damaligen Zeit üblich gewesen, niemanden am Leben zu lassen. Mephibosheth hatte also allen Grund, Angst zu haben. Könnt ihr euch vorstellen, was in ihm vorgegangen ist, als Ziba, dieser Diener von David, zu ihm kommt und ihm sagt: Hey, komm, du musst an den Königsthron kommen, David will dich sehen. Er musste davon ausgehen, dass jetzt sein letztes Stündlein geschlagen hat. Und darum sagt ihm David in Vers 7 bei seiner ersten Begegnung als alles Erstes: Mephibosheth, du brauchst keine Angst zu haben. Ist es nicht genau so bei Gott und was uns Gott sagen möchte? Wir finden dazu eine interessante Parallele im Neuen Testament, und zwar in Hebräer 4, Vers 16. Dort steht: Gott tritt für uns ein. Daher dürfen wir mit Zuversicht und ohne Angst zu Gottes Thron kommen. Er wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Ist es nicht unglaublich ermutigend, diese Parallele zu sehen? Und Jesus sagt an x Stellen im Neuen Testament, fürchte dich nicht oder fürchtet euch nicht. Wir hätten alle die gerechte Strafe verdient. Aber er wird uns nicht strafen. Warum? Warum kann er das sagen? Weil er unsere Strafe und unsere Schuld endgültig und für immer ans Kreuz genagelt hat. Und das müssen wir unbedingt verstehen. Können wir wirklich mit Freimut zu diesem Thron kommen, vor diesen Gott kommen, mit Freude durchs Leben gehen und sagen, hey, ich muss keine Angst mehr haben. Der König hat mich befreit. Das Dritte, was dieser König an den Tisch mitbringt, ist Versorgung und Wiederherstellung. Es ist nicht interessant, dass David Mephibosheth nicht nur an seinen Königstisch holt, sondern ihm alles zurückgibt, was einmal seinem Vater Jonathan und seinem Großvater Saul gehört hat. In Vers 7 lesen wir, ich gebe dir nun alle Felder zurück, die deinem Großvater Saul gehörten. Außerdem möchte ich, dass du täglich als mein Gast bei mir am Tisch sitzt. Und damit noch nicht genug. In den Versen 9 bis 11 lesen wir weiter. David rief Ziba wieder zu sich und klärte ihm, ich habe den ganzen Besitz Sauls und seiner Familie, seinem Enkel Mephibosheth, vermacht. Du sollst nun zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen. Bring ihm die Ernte ein, damit seine Familie von dem Ertrag leben kann. David versorgt und stellt wieder her. David lässt Mephibosheth nicht nur an seinem Königstisch sitzen, sondern er hebt ihn in einen Stand, als wäre er sein eigener Sohn. David holt Mephibosheth von Lodabar aus dem Land der Bedeutungslosigkeit nach Jerusalem, an den Ort des Friedens. Das ist nämlich die deutsche Bedeutung von Jerusalem, Stadt des Friedens. Er holt ihn in die Stadt des Königs und lässt ihn dort nicht nur einmal mit sich essen, sondern sagt, dass er von jetzt an immer bei ihm bleiben kann und immer sein Gast sein soll. Und er gibt ihm den ganzen Besitz zurück, der einmal seinem Großvater gehört hat. Ist das nicht unglaublich? Vom Wüstenbewohner zum Königssohn, vom Ausgestoßenen zum Erben. Was für ein Aufstieg. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern weil sich David erbarmen ließ von der Situation von Mephibosheth und ihm das Versprechen seines Freundes Jonathan eingelöst hat. Wiederherstellung. Und das ist das, was Gott in deinem und meinem Leben möchte. Gott ist spezialisiert darauf, im Wiederherstellen von dem, was fallen gelassen wurde. Im Wiederherstellen von dem, was verletzt wurde. Im Wiederherstellen von deinem Selbstwert. Wenn wir nur bereit sind, seiner Einladung zu folgen und seine bedingungslosen Geschenke und seine Liebe anzunehmen und als Königssöhne und Königstöchter an den Tisch der Herrlichkeit zu kommen. Und nicht nur das, auch uns hat er versprochen, dass das, was ihm gehört, auch uns gehören soll. Dass wir seine Erben sind. Wenn ihr mal Zeit habt, in einer stillen Stunde, lest unbedingt mal Römer 8 in Bezug auf diesen Aspekt, dass wir seine Erben sind. Jetzt gibt es aber noch ein weiteres Detail in dieser Geschichte und damit komme ich zum Schluss. Ich stelle mir das so vor, dass Mephibosheth mit all diesen Herren an diesem Tisch gesessen ist, alle diese bedeutungsvollen Männer, die da an diesem Königstisch waren. Aber nirgends lesen wir davon, dass Mephibosheth körperlich geheilt wurde. Wäre das nicht die perfekte Geschichte gewesen? War es nicht so, dass dieser Mephibosheth immer noch mit seiner Behinderung leben musste? Aber als Mephibosheth mit diesem großen Herrn an diesem Tisch gewesen war, da waren seine Beine unter dem Tisch. Sie waren nicht mehr sichtbar. Mephibosheth, der Stand von Mephibosheth, hat seinen Zustand überlagert. Niemand hatte diese Beine sehen können. Wisst ihr, was das bedeutet? In der Gegenwart von Gott, in der Gegenwart von diesem König, hat dein Stand als Mitglied seines Königshofs deinen Zustand überwunden. Niemand wird mehr deine Fehler sehen. Niemand wird mehr sehen, dass du irgendwo Kanten und Ecken hast. Die Beine waren nicht mehr sichtbar. Und ich finde das so ein wichtiges Bild, weil wir dazu neigen, Gottes Barmherzigkeit oft auf eine Heilung zu reduzieren oder auf einen gewissen Zustand in unserem Leben. Aber das finden wir in dieser Geschichte nicht. Und versteht mich richtig, ich werde weiter für Kranke beten. Und ich könnte euch jetzt Dutzende Geschichten von Heilungswundern erzählen, die wir erlebt haben oder die wir erleben. Weil ich fest daran glaube, dass Gott noch heute heilt. Aber weißt du, was ich auch glaube? Dass es gewisse Dinge gibt, die wir vielleicht für den Rest unseres Lebens auf dieser Erde mit uns herumtragen werden. Das ist auch eine Lebensrealität. Und wir brauchen uns da gegenseitig auch nichts vorzumachen. Und es ist so schnell gesagt, komm in die Gegenwart des Königs und alles wird gut und alles wird neu. Und Halleluja für alles, was Gott tut. Aber er tut nicht immer das, was wir uns vielleicht vorstellen oder uns wünschen würden. Und das heißt nicht, dass Gott nicht für dich ist. Und das bedeutet nicht, dass Gott gegen dich ist. Aber der Stand in der Gegenwart von Gott gibt uns die Gnade und gibt uns die Kraft, mit unseren Beschränkungen leben zu können. Auf der einen Seite tut Gott große Wunder und auf der anderen Seite werden Menschen auch durch viel Gebet, durch Fasten und Opfer nicht geheilt. Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir leben. Auf der einen Seite sehen wir bedeutungsvolle Heilungen und Wunder. Und auf der anderen Seite können wir beten wie Weltmeister und es geschieht nichts. Ich denke da an eine gute Freundin, die vor einigen Monaten, nach mehreren Monaten Kampf gegen ihren Krebs gestorben ist. Und weißt du, was mich an dieser Frau so beeindruckt hat? Als ich am Sterbebett bei ihr war, hat sie mir gesagt, weißt du, ich freue mich einfach auf den König. Ich weiß nicht, warum Gott mich jetzt nicht heilt, warum ich Kinder zurücklassen muss, warum ich meinen Mann zurücklassen muss. Aber ich weiß, Gott wird auch der Versorger meines Mannes und meiner Kinder sein. Hilfst du mit? Sie hat ihren Zustand mit so viel Würde getragen. Wieso? Weil sie gewusst hat, dass sie aufgrund von ihrem Stand als Königstochter dem König begegnen wird und nichts zu verlieren hat. Weil sie gewusst hat, dass sie eines Tages an diesem Tisch mit dem König sitzen wird und sie komplett geheilt werden sein wird, gesund und perfekt wiederhergestellt. Als Königskinder werden Verletzungen, Krankheiten, Demütigungen, persönliches Versagen, Ängste oder auch der Tod nie die letzte Antwort in unserem Leben haben. Das letzte Wort hat immer der König der Könige. Und was wollen wir als Nachfolger von Jesus und als seine Gemeinde? Wir wollen so ein Ort sein, wo Liebe, Annahme und Vergebung für Menschen gelebt werden. ein Ort, an dem Menschen so kommen dürfen, wie sie sind. Aus Orten der Bedeutungslosigkeit, wo sie Barmherzigkeit, neue Hoffnung, Versorgung und Wiederherstellung und auch Heilung erleben dürfen. Ohne zurückzuschauen auf ihre Vergangenheit, ihre Herkunft, ihre Religion oder ihre Kultur. Ein Ort, wo wir Zuwendung und Barmherzigkeit ganz praktisch leben. Wo Verletzungen, Scham, Schuld und Not und Selbstanklage keinen Platz mehr haben dürfen. Das wünsche ich mir von Herzen. Und Barmherzigkeit ist der gute Boden, auf dem Neues wachsen kann. Und ich denke, die Band kann jetzt hochkommen. Barmherzigkeit ist der gute Boden, auf dem Neues wachsen kann. Und unsere Barmherzigkeit ist Gott so viel wichtiger als jede äußere Form der Frömmigkeit. Und genau solche Menschen und solche Orte wünscht sich Gott. Orte der Barmherzigkeit. Amen.